Ich habe immer so den Rhythmus, eine Stunde mindestens irgendetwas Wissenswertes mir in den Kopf hineinballern. Und das besteht zum Beispiel aus 20 Minuten Video, 20 Minuten Podcast und 20 Minuten das Buch lesen.
Hallo und herzlich willkommen bei Timos Talk. Heute mit Danny Ruf. Er ist Career Booster. Und wie du aus dieser Serie ja weißt, lernen wir hier ganz spannende Persönlichkeiten kennen, die man auch kennen kann. Könnte, und bei Dani ist das beispielsweise bei LinkedIn der Fall, wo er eine wahnsinnig große Community hat und auch wirklich sehr, sehr tollen Content und Mehrwert liefert. Hat ein Buch geschrieben und. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn doch bitte auf Spotify und so weiter. Hast du ihn nur mit Ton, wenn du den sehr charmanten und gut aussehenden Daniel auch noch in Farbe und Bild sehen möchtest, kannst du das auf meinem YouTube-Channel Storytelling Timo. Wir fangen an mit der obligaten Frage, in welcher Sprache sprechen wir denn überhaupt jetzt hier im Talk? Ist das Englisch, ist das Spanisch, ist das Deutsch oder ist es Schweizerdeutsch? Was hättest du am liebsten?
Du, also erstmal danke, dass ich da bin, Timo. Ich bevorzuge natürlich Schweizerdeutsch, weil meine Community und meine Zielgruppe Schweizer sind. Ich auch Schweizer bin, dahergehend. Das wäre meine präferierte Wahl.
Also gut, dann bleiben wir doch beim Schweizerdeutsch. Danke, danke vielmals. Machen wir sehr gerne. Ich richte mich da wirklich einfach auch nach meinen Gästen. Ich bin dann gespannt, irgendwann kommt dann jemand und sagt, komm, wir machen Spanisch und dann bin ich völlig aufgeschmissen. Aber hey, das wird dann schon noch kommen. In diesem Podcast geht es darum, dass ich wirklich einfach die Menschen möchte kennenlernen und auch Geschichten. Als Storyteller bin ich natürlich sehr geschichtenaffin und würde natürlich gerne noch ein bisschen mehr über deine Geschichte erfahren und wer dass du bist. Der Sting von Police hat mal gesungen, ein Englishman in New York und du bist ein Zürcher in Vaduz. Wie ist es dazu gekommen und was machst du, Dani?
Ja, schau, also das fragt mich sehr viele Leute, was ich in Vaduz mache, im Liechtenstein. Das hat ganz einfache Gründe, ich habe Familie dort. Punkt. Also meine Eltern, also beziehungsweise Mutterseite kommt aus Vaduz und dahergehend habe ich mich nach meiner Kündigung vor 5 Jahren circa entschieden, nach Liechtenstein zu ziehen, meine Zelte in der Schweiz abzubrechen. Auch aufgrund von, ich kann mein Business aufbauen und den vollen Fokus aufs Business richten und auch meinen Kollegenkreis extrem oben runtergefahren. Dementsprechend habe ich das in der Schweiz, in Zürich, nicht können. Ist harte Zeit gewesen, aber es hat mir sehr viel gebracht fürs Geschäft.
Was war hart gewesen?
Alle Freunde ein bisschen oben runterschrauben, Zeit oben runterschrauben für mein soziales Umfeld. Und die ganze, natürlich das, was man hat, 35 Jahre in Zürich gelebt. Man hat ein Umfeld, man hat eine Wohnung, man hat Verpflichtungen da und das alles aufzugeben. Ja, ist schon nicht ganz so einfach gewesen.
Reden wir mal über deine Jugend. Du bist ein Zürcher. Erzähl mal, woher kommst und wie war das gewesen?
Also ich bin im Zürich Oberland aufgewachsen, ich bin kein Stadtzürcher. Ich hoffe, das hört man nicht zu stark, aber ich habe lange in Zürich gearbeitet, meine Jugend natürlich im Zürich Oberland verbracht, Hinwil, Wetzikon, dann aber auch im Unterland, Rümlang, Fellande etc. Dort habe ich überall ein bisschen gewohnt. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe früher sehr viele sportliche Aktivitäten gemacht und ich habe ganz früh angefangen, meine eigene Businesswelt, Businesses aufzubauen. Ich habe, glaube mit 16, so um den Dreh, meinen ersten Online-Shop gehabt mit Handycovers in Zürich-Oberland und bin dort sogar noch vor. Damals, ich muss gerade überlegen, ist es Mobile Zone gsi, wo uns mal angefragt hat, ob wir nicht kooperieren wollen. Und ich habe gesagt, mit meinem Vater zusammen, du, das machen wir lieber nicht. Wir verkaufen lieber selber unsere Handycovers und dann haben sie es dann halt selber gemacht. Aber das ist so ein kleiner Teil. Ich habe natürlich auch im Zürich-Oberland viel Engagement gehabt in dem Sinn. Ein grosses Netzwerk, weil ich am Wochenende und am Abend an einer Bar geschafft habe. Bin dort an Veranstaltungen gsi, oder hunderte Veranstaltungen gsi. Und bin auch sehr bekannt für das, früher. Heute natürlich nicht mehr, bin ich nicht mehr so im Ausgang.
Also als Barkeeper bist du bekannt oder als Festbrüder?
Gute Frage. Also ich bin bekannt als Barkeeper, vor allem der immer die Zau rauslässt hinter der Bar. Also ich habe ein paar angezündet und ein riesen Fest mit meinen Leuten. Und das mache ich heute noch, einfach nicht mehr, mich zünde niemand mehr an. Also ich zünde keine Bar mehr an, sondern ich provoziere ein bisschen mit meiner Art, auch online, so wie man das ein bisschen kennt. Darum mögen mich vielleicht auch nicht alle, aber die mögen mich richtig.
inwiefern hast du das Gefühl, du provozierst?
Weißt du, Timo, ich habe jetzt nicht so eine weiche Art von Kommunikation. Dahergehend gehe ich gerne auf die Leute zu und challenge sie ein bisschen. Weil die Gesellschaft an sich, finde ich, ist ein bisschen weich gespült in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und viele haben das Gefühl, man muss immer das Aussen verändern, bevor sich etwas ändert. Und da bin ich einfach nicht der Meinung. Ich glaube, man muss sich zuerst selber verändern, damit sich etwas verändert. Und das provoziere ich auch mit meiner Kommunikation. Also fang bei dir an und dann, erst im zweiten Schritt, mach deinen Outer Circle in dem Sinn. Zuerst machst du den Inner Circle und das begreifen viele Menschen noch nicht ganz.
Ja, aber anschauen tut weh.
Oh ja. Sehr weh, Timo. Es ist auch richtig, dass es weh tut. Meinst du, mir jetzt nicht weh da?
Erzähl mir darüber.
Eben, ich habe dir ja schon gesagt, ich bin vom Zürcher Oberland ins Liechtenstein gezogen, aufgrund von dem, vom Business. Und ich habe mich darauf konzentriert. Das ist ein extrem schwerer Schritt. Das tönt so, als wäre ja Liechtenstein ist um die Ecke. Aber ich kann dir sagen, das ist ganz ein anderes Land. Und haben ganz andere Mentalitäten und Strukturen und Prozesse, da muss man sich anpassen. Und ich als Zürcher, wo ja sowieso nicht überall so beliebt bin, oder von der Schnur her, ist im Liechtenstein gerade nochmal eine Stufe extremer. Patriotismus pur.
Und das ist dann, also das verstehe ich. Das verstehe ich, dass dort wirklich einfach der Lokalpatriotismus kommt, dass man da reingrätscht und einfach sagt, was will jetzt der Auswärtige und so weiter und so fort. Wir sind aber eingestiegen über eben die Reise nach innen, tut weh. Natürlich tut das auch weh, wenn du sagst, ey, ich habe meine Freundin oben runtergefräst und so weiter und so fort, aber es ist deine bewusste Entscheidung gewesen. Es ist deine Entscheidung gewesen, ob du gehst und ob du und wie das du mit deinen Freunden und deiner Freizeit und so weiter und so fort das machst. Aber wir sind, und ich habe das einen sehr spannenden Punkt gefunden, wo du gesagt hast, ja eben, zuerst fangen wir mal an, bei dir an, aufräumen. Wie hast du das Aufräumen angepackt? Oder wie packt man an so ein Aufräumen, wenn man einen Dani Ruf ist?
Also damals, das war 2015, bin ich ja da aus einer grossen Telekommunikationsfirma ausgeschieden, aufgrund von einer Reorganisation. Und bis zu dem Punkt habe ich immer gedacht, wow, Dani, der kann alles, der ist erfahren in allem im Marketing, oder Teamleitung, B2B und Eventmanagement und alles. Habe mich aber extrem schwer da, mich mit dem abzufinden am Schluss, weil ich habe ja doch bedingt Erfolg in der Jobsuche, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Selbstreflexion hat nach ungefähr einem Jahr Stellenlosigkeit bzw. immer Ablehnung angefangen. Und ich habe dann angefangen, eine Coaching-Ausbildung zu machen mit einer wirklich tiefen Psychologie dahinter und dort so eine innere Reise durchgemacht und auch gemerkt, hey, vielleicht muss ich mir an mir etwas ändern. Ich habe mein innere Kind sozusagen bewältigt. Ich habe meine Probleme aus der Welt geschafft. Kommt natürlich auch aus der Kindheit meistens, so 99%. Das darf man mit sich selber ehrlich einmal anschauen. Und das ist extrem schwer, so etwas an sich selber zuzugeben, dass man vielleicht nicht perfekt ist in der einen Sache. Aber es ist sehr wichtig, dass man sie eben kann beheben. Und das sind einige Themen, zwei, drei Themen gewesen, wo man natürlich jetzt nicht ausführen.
Nein, und das ist effektiv arbeiten. Das ist wirklich arbeiten. Das erlebe ich selber extrem. Ich habe immer zwei, drei Mentoren und zwei, drei Coaches für verschiedene Themen und wirklich einfach permanent, wo ich einfach weiss, okay, die Themen, die möchte ich so angehen, weil das Leben ist ja ein permanentes Aufräumen, wenn du so möchtest.
Das Leben ist ein permanentes Aufräumen, Sortieren, Strukturieren, aber auch Aufbauen.
Immer wieder neu aufbauen, weil geschafft hat man es nie, oder? Jetzt hast du deine Firma und die läuft, aber hast du auch noch nicht das Gefühl, dass du es geschafft hast, oder?
Ja, es ist schon lustig, dass du das ansprichst. Jetzt hat es auch ein Voting gegeben bei LinkedIn und dort hat mir auch gerade ein guter Freund von mir gesagt, Dani, du bist noch nicht einmal an der Basisstation angekommen. Und dann habe ich gerade mal ein bisschen schmunzeln. Eigentlich hat er verdammt recht. Ja, ich bin noch nicht einmal an der Basisstation angekommen. Ich möchte ja auf den Mount Everest und bin noch nicht einmal an der Basisstation angekommen. Also ja, man hat in den 3 Jahren, wo ich jetzt das Business habe, doch schon einiges erreicht, muss man ganz klar sagen. Und trotzdem ist meine Vision viel, viel höher, also viel, viel grösser. Und dementsprechend ist die Basisstation in Sichtweite, aber noch nicht da.
Also notabene kann man sagen, all die Leute, die haben jetzt so ein bisschen, den Dani so ein bisschen gespürt gesehen, aber was du machst, weiss dort draussen vermutlich jetzt nur einen kleinen Bruchteil davon. Also was macht die Firma, die du jetzt seit 3 Jahren aufgebaut hast? Was machst du eigentlich jeden Tag? Für was stehst du auf?
Also ist eigentlich schade, dass das die Leute nicht wissen, oder? Eigentlich müssten sie das wissen, ich bin ja so bekannt. Scherz. Also unser Hauptfokus ist das Thema Bewerbungsoptimierung, Selbstmarketingoptimierung, Personal Branding im Bewerbungsprozess und alles um den Prozess herum. Also wir sind bekannt dafür, dass wir im Thema Bewerbung wirklich Dossier, Lebenslauf, Fotos, Motivationsschreiben, LinkedIn, eigene Page und so weiter, alles Mögliche, was den Prozess abdeckt, andere Wege gehen als normale Agenturen. Und das beinhaltet eben auch unsere Produkte visuell, aber auch textlich. Weil ich komme ja aus dem Marketing und nicht aus dem HR und habe natürlich dementsprechend eine andere Kommunikationsart als ein HR. Und ich habe immer gesagt, das HR ist für mich so eine furchtbar langweilige Branche. Eigentlich ist sie nicht langweilig, sie gibt sich aber mehrheitlich ein bisschen langweilig oder man bekommt das nicht so mit. Und darum habe ich immer gesagt, ich möchte in dieser Branche irgendetwas bewegen. Ja. Und mittlerweile sind es 900 Kunden und ich glaube, ich habe schon etwas bewegt.
Und was sind so die grössten Learnings auf diesem Weg?
Nicht aufgeben. Nicht aufgeben, Timo.
Hast du viel wollen aufgeben?
Verdammt viel. Verdammt viel. Kannst du dir nicht vorstellen. Also ich weiss ja nicht, wie du dein Geschäft führst und wie du aufgebaut hast. Aber in diesen 3,5 Jahren, wo ich jetzt auf dem Markt bin, hat es doch einige schlaflose Nächte gegeben. Da sind einige Tränen geflossen. Da sind Tage oder Wochen vergangen, wo ich einfach komplett am Anschlag war und nichts gemacht habe. Nicht können, das geht nicht. Und dann hat man aufgeben. Und dann ist es eben wichtig, das richtige Umfeld zu haben. Dann ist es eben genau wichtig, das richtige Umfeld zu haben. Und wichtig, dass man ganz am Anfang seine Vision in den Kopf einbrennt. Und zwar visuell. Nicht einfach nur, ja, ich will, was weiß ich, XY werden, sondern visuell ins Hirn reinbrennen, dass es nicht mehr rausgeht. Und meine Vision, die ist bei mir als Bild gespeichert und die geht nicht mehr raus, die bleibt und die verfolge ich täglich. Und das ist auch mein Motivator, immer wieder aufzustehen.
Zeichnest du das Bild für uns, Rasch?
Das ist sehr komplex, weil das Bild hat nicht nur einen visuellen Aspekt, sondern auch einen Gefühlsaspekt und einen Werteaspekt. Dahergehend würden wir jetzt eine Stunde lang darüber reden und es ist mein Bild und dahergehend lassen wir das mal bei mir.
Come on, gib uns eine Idee. Also weißt du, so, ich find's wahnsinnig schön, weil ja, das kennt man aus dem Englischen, dass man sagt, hey, picture this, oder? Und man weiss ja ganz genau, dass wenn man sich den Gipfel vorstellt und wenn man sich selber auch zelebrieren sieht, in der Vorstellungskraft, wie man auf dem Gipfel steht und was das für ein Gefühl gibt, so hast du das ja beschrieben. Das ist mehrschichtig, wo du sagst, so, eben, das Bild, das ist auch ein Gefühl, das sind Strukturen, das sind Prozesse, aber es ist vor allem einfach auch eine Vision. Gib uns so ein bisschen, ist das schwarz-weiß? Ist das farbig? Ist das bewegt? Ist das ein Standbild? Ist das ein Film? Wie schmeckt das dort? Einfach so eine kleine Beschreibung. Du musst uns nicht sagen, die Hosen runterlassen, wo das Dreis hingeht. Das ist es nicht. Aber was ist das für ein Bild? Das könnte durchaus der ein oder andere, der das hört oder wo das eben einfach auch selber inspiriert, dass er sagt, ah ja, das ist noch geil, ich könnte mir das ja bildlich vorstellen, dem könnte ich mir schon vorstellen, auch helfen, wenn wir jetzt so ein bisschen noch kurz bei dem Bild und deinem Bild tätig bleiben.
Zum am Bild eine gewisse Struktur geben, ist es zentral wichtig, dass du einen Wert definierst fürs Leben, der dir zentral wichtig ist, also primär wichtig ist. Und bei mir ist das Thema Freiheit ein grosses Thema. Das hat mit meinem Charakter zu tun, aber auch mit meinem Lebensstil. Und alles, was mit Freiheit zu tun hat, und das geht, sage jetzt mal rein bildlich gesprochen, wie du das hier gerne wünschst, ist das grosse Räume, ein grosser Platz, eine grosse Aussicht, also weite, viel Aussicht, viel Freiheit, nicht nur im Räumlichen, sondern auch im Denken, im Weitblick und so weiter. Also kann man sich ungefähr vorstellen, wo das sein könnte. Es ist bestimmt nicht im Tal.
Okay, es ist wirklich so ein Endbild, das du hast, wo du dich selber drinnen siehst, irgendwann in der Zukunft. Das ist nicht, das ist weniger strukturell, dass du dort so in diesem Bild in so Prozesse abläufst. Es gibt ja verschiedene Arten von visuellen Elementen.
Richtig, ja. Also ich habe mir damals im Coaching eine Art, wir sagen ja, Metapher zugetan. Das ist die bildliche Metapher. Und die ist wirklich nicht an einen Prozess gebunden oder es hat keinen Prozess, der abläuft in dem Sinn. Es ist ein Ort bzw. eine Area, wo ich drin bin und natürlich diverse Menschen drin sind, die mir wichtig sind, wo ich aber vielleicht noch gar nicht kenne, wo ich kennenlernen möchte, die mit mir Teil von dieser Area sind. Und alles, was da drin ist, auch die Menschen und die Gefühle und vielleicht Sonne oder Regen, je nachdem, jeder hat da ein bisschen andere, sollte das Gefühl von Freiheit widerspiegeln. Also in jedem Attribut ist das Thema Freiheit drin. Ob jetzt finanziell, freundschaftlich, businessmäßig, Zeit, Wertevorstellungen, whatever.
Aber jetzt kann man doch auch sagen, also das empfinden viele Unternehmer, zwischenzeitlich hatte ich 13 Angestellte in meiner Storytelling-Agentur und Videoproduktionsfirma, wo wir jetzt notabene im Gärtchen sitzen, kann man ja schon bis zu einem gewissen Grad auch sagen, wenn du so ein freiheitsliebender Mensch bist, jeder Mitarbeiter und je grösser die Firma wird, desto unfreier wird man auch. Empfindest du das?
Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich gebe gerne Arbeiten ab, die andere besser machen als ich. Wie zum Beispiel Videoschneiden, Video aufnehmen, Podcasts und all das Zeug. Ich habe es immer gerne gemacht grundsätzlich, aber ich habe es nie gut können. Und darum habe ich gesagt, ich brauche jemanden, der das macht und habe jetzt viel mehr Freiheit als vorher. Natürlich habe ich eine gewisse Verpflichtung gegenüber einem Mitarbeiter. Ich muss in dem Sinn Lohn zahlen, ich muss ihn beschäftigen. Trotzdem ist das für mich, wie gesagt, das ist für jeden anders. Freiheit bedeutet für jeden etwas anderes. Für mich ist das nicht part of the game. Also bei mir ist part of the game für mich die Freiheit gewinnen im Kontext, wo ich bestimmen habe. Und das beinhaltet natürlich ganz klar, dass ich arbeiten kann und darf und will abgeben und dadurch auch Zeit gewinnen für mich und für meine Partnerin und für das Umfeld und so weiter.
Macht absolut Sinn. Jetzt spulen wir die Platte noch mal ein bisschen zurück und machen ein bisschen Rewind. Und dann sind wir über Telekom vor 5-6 Jahren zu Handyhüllen mit 16 mit dem Papi. Genau dort an spulen wir jetzt mal schnell zurück. Das ist ja einfach gerade das gleiche Thema eigentlich, oder? Handy. Wie sieht das? Wird das ausgesehen, Anno, dazu mal 16, du und dein Papi haben Handyhüllen vertickt? Wie ist das gegangen?
Also mein Vater war schon immer so ein Überlebenskünstler gewesen und ich habe seine Kreativität auch ein bisschen geerbt. Also danke vielmals für das. Er ist oft auf den Markt gegangen, also Weihnachtsmarkt und grosse Märkte, die man halt so kennt, auf der Strasse. Kommt übrigens auch von der Zürich, von der Stadt.
Also ist er auf den Markt gegangen, go lädeln oder go Sachen verkaufen?
Also mit einem Marktstand. Okay. Ja, also wie ein wie sagt man, ein Markt. Das ist ja nicht kein Schreier gewesen, also nicht umgeschrieben, aber ein Marktstandbesitzer, wie auch immer das willst du nennen, ein Marktfahrer. Und er hat damals gesagt, also er hat schon immer gutes Gespür für Trends. Und er hat dann gesagt, ich kaufe immer grosse Ware, also viel Ware im Ausland, in Deutschland, China etc. Und er hat dann mal so ein paar hundert Handyhüllen eingekauft für das Nokia 3210 und so weiter, wo man früher noch gekannt hat.
Und hat so das Bananen auch?
Das Bananen ist später gekommen. Aber genau, wir sind wirklich noch bei den Anfängen, sozusagen bei den Mobile Phones in dem Sinn, oder? Und er hat die Hüllen unglaublich schnell verkauft. Und dann habe ich gesagt, du Papi, wir haben es zwar nicht so oft gesehen, aber du Papi, wie wäre das, wenn wir online das machen, oder? Ich habe daheim so einen Computer, da könnte man das machen. Ich probiere das irgendwie zu programmieren mit HTML und Dreamweaver und wie das alles geheißen damals. Und habe dann meinen ersten Online-Shop programmiert. Hat ja furchtbar ausgesehen, wenn du heute, also, wenn du heute anschaust. Furchtbar. Aber es hat gut funktioniert. Wir haben am Anfang zuerst ein paar Päckchen verschickt in der Woche, nachher sind es täglich Päckchen geworden und das war mega cool gewesen. Und dann hat sich das irgendwann wieder verflossen, das ist weg gewesen, dann sind wir weg von der Handyhülle, sind so Sonnenbrille, Uhren, Schmuck und alle Zeug haben wir dann gross gekauft. Und immer in Deutschland irgendwie für, was weiß ich, 50 Rappen Handyhülle gekauft und für 19,90 verkauft.
Das ist noch Das ist noch am Arsch. Ein Nattel hat man auch noch dazu mal, by the way, einfach auch noch gesagt. Und so das Unternehmergehen, das ist dann drin geblieben. Aber trotzdem hast du dich dann wieder in grosse Corporates reinbegeben und nicht gerade schon von Anfang an. Also ich muss von mir gestehen, ich bin nie wirklich angestellt gewesen. Als Moderator doch, hat man ein bisschen eine Anstellung. Aber eigentlich bist du die ganze Zeit eigentlich selbstständig. Du hast trotzdem von dieser als sehr freiheitsliebender Mensch, wo die Freiheit eigentlich schon geschnuppert hat von der Selbstständigkeit, hat dann trotzdem noch müssen irgendwie in das Corporate-Konstrukt rein müssen. Ja, wieso?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist so der gesellschaftliche Druck, das Mindset, das du in der Schule bekommst. Du musst in einen Job gehen und so weiter. Nein, damals war es so, ich hatte ein Vorbild, das ist mein Onkel. Und er war in einem Beruf, den ich immer bewundert habe.
Das wäre
Elektrobranche. Also Key Account Manager in einer Elektrobranche. Und er hat, das habe ich früher bewundert, ja, weil er hat ein eigenes Haus, hat eine Familie und irgendwie hat mich das imponiert. Ja. Und trotzdem hatte ich den Wunsch immer gehabt, selbstständig zu sein. Und das bin ich auch immer gewesen. Ziemlich immer gewesen, einfach nebenbei. Ich hatte meine eigene Agentur gehabt. Zweimal, habe eben so Sachen gemacht nebenbei, bin als Selbstständiger dort noch und das noch habe ich gemacht. Also ich kann gar nicht alles auszählen, es ist so viel, oder? Und so oft gescheitert und so oft gelernt aus dem wieder, dass am Schluss wahrscheinlich jetzt das entstanden ist, was heute ist, und da bin ich ganz glücklich, dass ich es geschätzt die 20 Mal nicht geschafft habe und jetzt beim 21. Mal so weit wie heute gekommen bin.
Zum deine Frage, die du voran, das ist jetzt auch schon ein paar Minuten her, gestellt hast, eben halt einfach scheitern. Ich hätte das ja sicher auch erlebt mit meiner Firma. Ey, einer von meinen Leitsprüchen ist, erfolgreich ist der, der einmal mehr aufsteht, als dass er auf die Schnur fliegt. Und wir alle fliegen auf die Schnur, und zwar permanent. Und wir alle haben dann dort in dem auf die Schnur fliegen, halt einfach auch der Moment, wo man sagt, jetzt würde ich eigentlich gerne liegen bleiben. Aber hey, je schneller dass du wieder aufstehst, desto schneller dreht das Rädchen wieder weiter. Klar, ein bisschen Wunderlecker, einfach sagen, aua, das hat wehtan und so weiter und so fort. Das ist auch wahnsinnig wichtig, dass man das macht, weil sonst gibt es ja den Prozess auch nicht. Aber ja, natürlich, selbstverständlich. Du kannst nicht 12 Jahre eine erfolgreiche Firma führen, ohne dass das musst. Das muss beissen und unten durch. Spannende finde ich auch noch so, dass sich das so geprägt hat, so dass wirklich das altwirtschaftliche Bild von deinem Onkel, wo einfach halt eben Key Account, solider Job, solide Familie, ist das jetzt weg? Ist jetzt viel mehr Hang Loose und Surfer und ich lebe in den Tag rein als der klassische Bünzli-Schweizer im Dani?
Null. Nein, natürlich nicht, Timo. Es hat überhaupt keinen Abbruch tun, das Ganze. Im Gegenteil, es ist noch viel stärker geworden. Meine Ambitionen sind ja viel höher. Hang los, gibt es bei mir nicht. Keinen einzigen Tag.
Ja, aber mit der Freiheit kannst du, also nicht hang los, sondern einfach, dass du in die Wellen nimmst. Weißt du? Also so, weißt du, Surfen ist ja nicht etwas, wo kannst machen, wenn du es lazy nimmst. Also dann musst du auf die Wellen zupaddeln und zwar relativ schnell und dann halt den Moment verwischen und dann die Wellen auch surfen. Das heißt, da gibt es riesen viele Analogien im Storytelling zwischen Surfen und Unternehmertum, by the way.
Also ich bin übrigens schon gesurft, ist mega geil, das muss man noch mal ausprobieren. Wellen reiten, Hammer. Also das, was du meinst, ich nutze meine Freizeit, die ich habe, für strategische Konzepte, für Ideenentwicklung, ja, auf jeden Fall. Also ich bin überhaupt nicht der, und das kann ich jedem nur anraten, der irgendwie vorwärts kommen will, verkauft den Fernseher. Echt, das ist die grösste Bullshit, die du antun kannst. Der Fernseher, und den habe ich damals weggetan. Das hat mir extrem Fokus gegeben. Mit der Zeit, die ich dort gewonnen habe, das waren mindestens 2 Stunden am Tag, habe ich Strategien und Konzepte entwickelt. Habe mehr Sport gemacht und ich mache auch jetzt noch Sport, beziehungsweise einfach Ausdauersport, gehe täglich joggen. Und diese Zeit nutze ich zum Nachdenken, zum Ideen entwickeln und auch zum ab und zu ein Video aufnehmen, wie du siehst.
Viele, also die Mediennutzungsgewohnheit Nummer eins, und darum haben genau ganz viele Menschen einen Fernseher, ist Eskapismus. Eskapismus ist der Moment, wo du entfliehst, wo du kannst abschalten, wo du in eine andere Realität hineingehst. Und der Mensch braucht das auch. In der heutigen Kadenz, wo Leistung gefordert ist und wo man auch mit Medien zuballert wird, wo einem inspirieren sollte, weiterbringen könnte und so weiter und so fort, gibt es halt einfach wahnsinnig viel, wo der Fernseher noch die High Hand zum halt von 8 bis 10, bis sie schlafen gehen. Und das ist halt einfach auch ein altehrwürdiges Verhaltensmuster, wenn du so möchtest, wo dort halt einfach die 2 Stunden füllen. Was machst du für deinen Eskapismus? Erste Frage. Zweite Frage, kannst du gerade anhängen. Wie fühlst du zwischen 8 und 10 nach dem Essen?
Gut, also ich habe ein Ritual. Das besteht darin, dass ich mindestens 1 Stunde am Tag mir den Brain fülle mit Informationen, aber nützliche. Das kann durchaus, ich habe mittlerweile wieder im Fernsehen, aber mehr Zufall, schaue nicht viel, aber wenn, dann schaue ich mir eine Dokumentation an. Ich habe immer so den Rhythmus, 1 Stunde mindestens irgendetwas Wissenswertes mir in den Kopf hineinballern. Und das besteht zum Beispiel aus 20 Minuten Video, 20 Minuten Podcast und 20 Minuten das Buch lesen. Und das in Kombination gibt so viele Impacts, einmal visuell, einmal Audio und einmal sozusagen auch nochmal haptisch. Das in Verbindung ist sehr, sehr, ich würde sagen, effizient.
Also ich glaube, das kann man Dani jetzt auch sehr gerne abschauen. Gibt es kein Copyright drauf. Und es ist ein guter Tipp, finde ich grossartig.
Und dann? Und zwischen 8 und 10? Mhm. Meistens bin ich dann im Büro. Ich gehe um 8 Uhr, wenn ich am Morgen joggen bin wie heute, gehe ich um 8 Uhr joggen bis um 9 Uhr. Es gibt auch mal, dass ich später gehe, aber selten, weil danach der Körper sich im Bett nicht mehr kann so gut, wie soll ich sagen, du bist zu hibbelig dann. Also der Kreislauf ist zu hoch, dementsprechend fahre ich dann oben runter mit, ich mache nur eine administrative Arbeit im Büro, mache diverse Sachen locker fertig, die ich den Tag durch nicht geschafft habe. Also eigentlich gechillt, den Abend ausklingen lassen, aber der Abend ist um 10 Uhr nicht fertig, ich gehe nicht um 10 Uhr ins Bett.
Also komm, dann erzähl mir doch mal deinen Tag. Du hast Frau und Kind, ja?
Nein, ich habe nur eine Partnerin.
Du hast eine Vaduzerin.
Ist nicht richtig, aber ich habe eine Partnerin. Ja.
Okay, du hast eine Partnerin, du hast eine Partnerin in Vaduz. Gut, grossartig. Also erzähl mir mal schnell, wie sieht so ein klassischer Tag aus im Leben von Dani Ruf?
Gut, ich kann dir von heute erzählen. Klassischer Tag. Ich stehe auf ungefähr zwischen 7 und 8, so um den Dreh. Gehe dann joggen eine Stunde, eine halbe Stunde mindestens oder eine Stunde. Und natürlich alles drumherum. Zum Morgenessen. Blablabla. Bla, bla. Dann gehe ich ins Büro.
Was gibt es zum Morgen? Das ist eine ganz spannende Frage. Ist das Müsli mit Granola und Acai und Zeug und Geschichten? Oder machst du noch das Gumpfibrot? Oder gibt es einfach den Kaffee und ein Stück?
Also jetzt gehst du natürlich in einen Lebensstil rein, den ich seit Jahren mir angeeignet habe. Und ich kann das eigentlich jedem empfehlen. Logisch. Also ich trinke Kaffee. Ich trinke auch keinen grossen... praktisch kein Alkohol, eigentlich nie. Und ich kaufe mir auch kein Wasser, sondern ich trinke nur Wasser aus dem Hahn und ernähre mich gesund. Also ich sage dem immer so Clean Eating. Ich esse kein Fertigprodukt, ich esse eben so Convenience, ich esse nicht zu viel von dem, nicht zu viel von dem, sondern ich tue extrem ausgewogen essen und jeden Tag frisch kochen. Also das ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich komme aus einer Gastrofamilie, das heisst, gehört irgendwie dazu, ich habe es auch gelernt. Dementsprechend bin ich der Mann in der Küche. So. Und darum ist mir das auch wichtig. Zum Morgen ist es sehr unterschiedlich. Auf jeden Fall gibt es Eiweiß, genug Fett und ein Stück Kohlenhydrat dazu. Was es dann auch immer ist, es kann auch mal ein Stück gutes Brot sein. Da schaue ich aber extrem darauf, dass es zum Beispiel Urdinkelbrot ist. Ich schaue auch extrem, dass es alles, was ich esse, fair und biologisch, wenn möglich ist. Also das ist schon etwas, wo ich mittlerweile Wert darauf lege. Und gerade letztes Jahr habe ich dazu einen Beitrag geschrieben, im LinkedIn auf einem Post noch gesagt, wer weniger Schrott isst, spart sogar noch Geld, wenn er sogar biologisch kauft. Weil du musst gar nicht mehr so viel Scheiße in dich hineinbiegen, weil du bist ja satt mit viel weniger. Es ist nur Gewohnheit, die dich viel Geld kostet.
Und wie erklärst du das? Du tust einfach viel mehr Kohlenhydrat und Reis und so weiter und so fort zu dir nehmen? Oder was ist genau der Trick?
Nein, schau, ich bin ja kein Ernährungsberater. Daher muss jeder seine eigene Linie finden. Ich bin ja überhaupt kein Guru und ich erzähle das auch niemandem. Du hast mich das gefragt, darum gebe ich das preis. Ich esse tendenziell wenig Kohlenhydrat. Und wenn, dann langkettige Kohlenhydrat, weil mein Körper mag Kohlenhydrat jetzt nicht so gut leiden. Ich werde immer sehr, sehr schnell müde von dem. Also beispielsweise ein Stück Melone, dann bin ich nach einer halben Stunde flach, muss ich schlafen. Und das ist mir zu viel Zucker. Ich esse auch keinen Zucker. Dementsprechend eher Fett, gesunde Fett und viel Eiweiß. Das sättigt extrem und darum brauchst du auch nicht mehr so viel zu essen.
Ja, probiere ich mal aus. Ja, völlig, aber weißt du, einfach spannende Inputs. Und ich bin ein Mensch, ich versuche mich auch permanent wirklich weiterzubilden. Logischerweise die ganzen Geschichten auch zu reflektieren. Meine Frau ist vegan, ich bin Flexiganer, nehme das relativ gechillt, aber halt einfach sehr ausgewogen. Was mir sehr wichtig ist, ich mache jeden Morgen mir einen Smoothie. Also einfach, okay, einfach alles, was irgendwie gerade rum ist an Früchten und Gemüse, wie Federkohl und weiss auch nicht was, oben in den Mixer rein und dann macht das krrr und dann trinken wir das. Das ist eigentlich so zustande gekommen, weil wir einfach gefunden haben, du schau, wenn wir unseren Sohn, der ist jetzt 3,5, wenn wir den am Morgen schon einfach mit so maximal viel wirklich gute Sachen aufladen, dann kommt er auch so durch den Tag, wenn er halt dann mal nur einfach blutige Spaghetti essen, blöd gesagt, oder? Wo dann halt beispielsweise Sachen würden fehlen. Jetzt hast du gesagt, ich gebe dir recht, das tönt sehr, sehr streng, das tönt sehr nach Hardliner, dass du das gut durchdenkst und dass du deine Linie wirklich einfach gut durchziehst. Und du bist ja ganz am Anfang in das Gespräch auch eingestiegen und hast gesagt, ich finde, die Welt ist irgendwie weichgespült. Wie findest du denn das?
Du meinst, warum finde ich das?
Ja, genau. Oder an was erkennst du das? Oder was bewegt dich dazu, das so zu sagen?
Ich habe in meiner Vergangenheit bei ziemlich allen Jobs, die ich hatte, oder? Immer wieder das Problem gehabt, dass meine Kommunikationsart zu schroff, zu hart war, zu direkt. Dass der andere nicht... Ich sage jetzt nicht fähig war, aber... Ich bin vielleicht nicht fähig, adäquat zu kommunizieren. Ich habe damals gefunden, er ist nicht fähig, meine Kommunikation als konstruktiv zu empfinden. Es ist immer so, Menschen empfinden Kommunikation immer sehr emotional. Und es gibt ja verschiedene Kommunikationsebenen, oder? Der Schulz von Thun ist ein gutes Buch, übrigens, kann man nur empfehlen. Kommunikationspsychologie, kennst du?
Das Vier-Ohren-Modell, ja.
Genau, oder? Es gibt ja verschiedene Ebenen. Es gibt einfach die emotionale Ebene von der Kommunikation, dann gibt es die sachliche und so weiter.
Und Selbstoffenbarung, die wichtigste.
Und so weiter, ja. Ich meine, da müssen wir jetzt noch eine Stunde einen Podcast machen darüber. Also, ich probiere, Kommunikation so gut wie möglich auf der sachlichen Ebene anzuschauen. Also wirklich pragmatisch. Und so kommuniziere ich auch. Also wenn ich kommuniziere, möchte ich so schnell wie möglich ein Ergebnis und mit weichgespülter Kommunikation erreichst du das Ergebnis einfach später. Punkt. Und ich will nicht später, ich will jetzt.
Also bist du tendenziell kommunikativ eher ein Deutscher als ein Schweizer?
Oder Nami. Nein. Also ich bin... was heisst denn Deutscher?
Du tust die Sachen sehr gerne direkt ansprechen. Du... willst du nicht um den heißen Brei herumreden, so schnell wie es geht, zum Ziel kommen? Das wäre im Prinzip so der Umkehrschluss.
Gut, wenn du es so formulierst, ja, ob das dann mit Deutsch etwas tut. Ich glaube, die Deutschen sind sicher ein bisschen schroffer und direkter und schneller. Absolut. Nur, es ist auch da wieder die Frage, oder? Ich rühre da nicht alle einen Topf. Wenn du im Süden Deutschland bist, ist das überhaupt nicht so. Wenn du aber eher im Norden bist, tendenziell ja. Wir haben ja bekannte Freunde in Berlin, aber auch viel in Süddeutschland und es sind gewaltige Unterschiede wie Zürich und Bern und Zürich, Luzern und Genf und so weiter. Das ist genau das Gleiche.
Ich habe einmal 3 Jahre in Hamburg gelebt und meine Halbverwandtschaft kommt aus der Nähe von Mertingen bei Augsburg, Donauwörth. Also wirklich eigentlich ganz tief Bayern, Schwaben, so dort drin. Also das ist definitiv geläufig. Der Punkt ist, Spitz, wenn man dann einmal das so hört, man hätte jetzt auch können, das, was du können, eine Frage, die mir so im Kopf drin war, ist, sind wir dann alles aus deiner Sicht Memmen geworden, was Kommunikation anbelangt?
Nein, ich glaube nicht, dass wir Memmen geworden sind. Aber das Empfinden von gewissen Themen ist sehr viel geschärfter, oder? Und gerade heute habe ich mit einer Kundin telefoniert und das Thema Diversity, Corona, was haben wir noch gehabt? Veganismus und das ganze Ernährungsthema, Politik ist ein Riesenthema, seit der Trump an der Spitze ist. Und all diese Sachen werden politisch, auch medial, so dermaßen auseinandergenommen und immer alles so brutal bis ins letzte Detail hinterfragt und auch kritisiert, dass die Gesellschaft, die natürlich der Mainstream, ich sage Mainstream-Gesellschaft, die all das konsumiert, automatisch vom Mindset die Richtung switcht. Oder? Das ist ja ganz normal. Wenn ich das nicht konsumiere, weiss ich es nicht. Oder? Und egal, was du kommunizierst, ob jetzt das Politik ist, Religion oder das ganze Diversity-Thema, Gender-Thema, ich sage, übertreib es nicht, wird doch nicht gerade aggressiv, wenn man anderer Meinung ist, oder? Beim Veganismus genauso, wenn ich mit jemandem diskutiere und ich erzähle etwas und er erzählt etwas und wir sind überhaupt nicht gleicher Meinung, kann man sagen, du, schau, wir können uns einig sein, dass wir uns nicht einig sind, aber mein Gott, das Thema müssen wir nicht diskutieren, weil das ist wie eine Religion, oder? Es gibt Sachen, die sind in der Menschheit so dermaßen aufgepauscht, muss man ganz klar sagen, aufgepauscht und übertrieben formuliert, medial, dass Menschen so empfindlich sind auf dem Thema und jetzt zu Corona-Zeiten sowieso, oder?
Jetzt ist aber eine von den Fragen, die sich dort immer wieder stellt, ist logischerweise, gerade du hast voran der Schulz von Thun und gerade auch Sender und Empfänger, das ganze Thema, wo du vom Job bei der Telekom geredet hast, hast du, ich kann es jetzt nicht mehr genau im Wortlaut wiedergeben, aber du hast wie gesagt, ich bin wie zu direkt so für mein Gegenüber. Und darum ist es wie halt einfach die Frage, was ist es denn? Ist es der Sender oder ist es der Empfänger, der etwas an der Kommunikation muss ändern?
Es ist natürlich der Sender. Der kann viel, viel ändern. Und wie gesagt, das war ein Prozess gewesen, damals in meiner Selbstfindungsphase, der Selbstreflexion, in dem Coaching, dass die Kommunikation vielleicht nicht so dermaßen adäquat war, aber im Kontext Job, also Angestelltenverhältnis. Jetzt ist es so, ich ändere meine Kommunikation ja, mich kennt man ja früher nicht, wie ich kommuniziert habe, oder die meisten kennen mich nicht, dementsprechend können sie nicht beurteilen, ob das schlimmer oder besser war, aber sie ist heute anders, aber sie ist immer noch sehr direkt, aber eher auf einer nettere Basis, auf einer freundschaftlichere Basis, oder? Früher war es einfach manchmal auch unter der Gürtellinie gewesen. Das vermeide ich heute ganz klar und das sage ich auch überall. Sobald du anfängst zu motzen über Beleidigen, auch indirekt, wenn man es nicht merkt, mit kleinen Spitzeleien etc., das sind für mich Sachen, das lasse ich heute auch nicht mehr zu in meinem Umfeld. Sobald ich das merke, stelle ich das ab. Und damals hat mich das den Kopf gekostet. Also natürlich unter anderem vielleicht auch noch ein paar andere Sachen.
Du hast erzählt, du kommst auch aus einer Gastrofamilie. Man kennt natürlich eben auch so einen Umgangston, kennt man beispielsweise eben auch aus der Küche. Du hast gesagt, du hättest so eine Lehre gemacht. Was hast du für eine Lehre gemacht?
Nein, ich habe nicht Gastro-Lehre gemacht. Meine Mutter kommt aus dem Gastro-Gewerbe. Service, dort musst du auch sehr, sehr affin sein für Gäste, aber du musst auch sehr schnell können reagieren auf gewisse Aussagen und ja, also die Thematik Schlagfertigkeit ist ein grosses Thema in der Familie gewesen, vor allem von der Mutterseite. Der Vater ist, so wie ich das zurückdenke, so ziemlich immer selbstständig gewesen. Und von dem habe ich auch ein bisschen das Gen. Meine Mutter ist nachher auch selbstständig gewesen, hat ein paar Restaurants geführt und beide haben eine sehr starke Kommunikation und ich habe das vielleicht ein bisschen mitbekommen.
Ja, ziemlich sicher hast du das gerade von dort auch mitbekommen, dass man halt einfach, ja, das prägt einen. Das prägt einen massiv. In den letzten paar Monaten und Jahren, was hat dich Was hat dich am meisten geprägt, abgesehen von dem Schritt hin zu Vaduz und eben auch da deine eigene Firma, die jetzt gut durch die Decke geht?
Gut, das sind zwei Themen, die natürlich sehr stark gewesen sind in den letzten drei Jahren und dahergehend, was mich noch geprägt hat, es gibt nicht mehr so viel rundherum. Ich habe mich 120% auf das Business fokussiert. Ich kann nur sagen, vielleicht, was mich noch geprägt hat, ist, ich mit mir selber intensiv zu arbeiten und neue Strukturen bei mir, neue Gewohnheitskopplungen zu integrieren in mein Leben, neue Prozessabläufe in mein Leben zu integrieren, das hat mich extrem geprägt. Wenn ich so zurückdenke, eben das hat zum Beispiel mit Kommunikation zu tun, mit Sport, mit Essen, mit allem drum und drum. Das hat mich schon extrem geprägt und ich habe das Gefühl, ich bin heute viel mehr der Performer wie früher. Also das heisst, ich habe viel mehr Power, mentale Power. Wir reden jetzt nicht von Muskelpower, das ist nur ein kleiner Bereich, habe ich jetzt nicht so, ne? Sieht man ja. Also von dem her, auf das habe ich nie gesetzt, sondern ich habe immer auf die mentale Power gesetzt und dort bin ich sehr viel stärker geworden, auf jeden Fall. Das hat mich schon auch sehr geprägt und das finde ich auch sehr, sehr cool.
Was hast du gemacht konkret? Wie sieht das aus?
Ja, eben das, was ich gesagt habe, oder ich habe ein Ritual und das ist seit mehreren Jahren jetzt schon, dass ich mir täglich Content die Stunde antue, meine Ernährung komplett umgestellt habe auf Health Food, so, genau, ja. Sport getrieben habe, aber auch den Umgang mit meinen Mitmenschen verändert habe.
Okay, das sind so die vier Standbeine, die dazu beigetragen haben, dass du dich so viel fitter, stärker und zufriedener fühlst.
Genau. Punkt.
Sehr schön. Sehr schön. Grossartig. Grossartig. Was hat denn Dani neben dem allem, hat er noch Hobbys? Machst du noch Musik oder so?
Nein, ich bin absolut unmusikalisch. Ich kann überhaupt nicht singen. Wenn ich jetzt anfangen würde, alle abschalten. Darum fangen wir gar nicht erst an. Nein, meine Partnerin singt. Ich bin aber nicht musikalisch. Ich habe Hobbys, ja. Und zwar, ich male und zeichne extrem gern. Ob jetzt das Bleistift, Kreide, was weiß ich. Also dreidimensionale Themen. Ich komme ja aus dem Elektro. Ich habe Elektromonteur gelernt. Elektroautomatiker. Zu deiner Frage ganz mal noch vor etwa 10 Minuten. Also das habe ich gelernt. Und dort habe ich gelernt, dreidimensionales Zeichen, also das räumliche Vorstellungsvermögen. Und heute setze ich das in verschiedenen Attributen ein. Einmal ist das natürlich das freie Zeichnen, also das reine Fantasiezeichnen.
Das ist grossartig zum Abschalten, gell?
Brutal geil. Mega. Also da kannst du stundenlang in meinem Büchlein einfach irgendetwas malen, oder? Aber ich zeichne auch bewusst für ein Projekt. Also wir bauen viele Wohnungen um, viele Häuser um. Partner und ich kaufen sich immer uralte Häuser und bauen die komplett um, renovieren komplett. Das machen wir alles auch selber. Also ich bin handwerklich auch nicht ganz doof. Und ja, das funktioniert ganz gut. Das Handwerkliche ist auf jeden Fall ein Hobby. Malen ist mein Hobby. Autos ist ein bisschen mein Hobby gewesen. Das ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Dahergehend gehört jetzt einfach wieder ein bisschen mehr Sport dazu. Das habe ich auch ein bisschen vernachlässigt. Dürfen wir jetzt ruhig ein bisschen mehr machen wieder.
Hast du noch Zeit für das? So das Immobilienbusiness kaufen, pimpen, verkaufen. Machst du das noch etwa die? Was ist das so prozentsatzmäßig?
Also etwa die? Nein, ich bin ja jetzt auch nicht unbedingt Millionär. Also von dem her muss man da auch sehr schauen. Aber genau das, was wir gesagt haben. Ich schaufle mir Zeit frei durch meine Mitarbeitenden und setze die in Kreativitätsphasen um. Das heisst, ich gehe auf meine Baustelle oder auf unsere Baustelle und baue dort vielleicht wieder mal, was weiß ich, fliesse den Boden oder konstruiere irgendetwas anderes. Ja. Dahergehend ist das für mich Freizeit. Also ich bin nicht der, der in der Freizeit unbedingt muss irgendwo am Wochenende in eine Disco hocken oder in eine Bar. Das ist für mich keine Ahnung, was ich dort soll. Das ist für mich einfach Geld rausgerührt. Sondern ich investiere mein Geld wieder, wo es sich wieder vermehrt. Und das ist ziemlich eigentlich immer so, ja.
Ja, und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass auf der einen Seite ist es wirklich wie Freizeit, weil auf der einen Seite hast du den Kopf und auf der anderen Seite kannst du dann eben, oder eben in der Freizeit noch ein bisschen handwerklich tätig sein und da den Kopf in die Ecke hängen und wirklich einfach tun und machen. Das finde ich fantastisch. Und Auto ist ein anderes Hobby? Was hast du gehabt? Was ist es gewesen? Wie hat sich die Autoliebe oder das Auto-Hobby so ausgelebt?
Also ich bin, mal gerade überlegen, dass ich kein Zeichen erzähle, mit 18 mein erstes Auto gekauft. Das war jetzt noch nicht speziell, ein Opel Kadett. Und danach habe ich mir ein bisschen einen teureren Wagen zugetan. Das war damals ein Audi S3, mega cool als Jungen, oder? Toll. Und hat er natürlich pimpt und tuned und was weiß ich. Und das hat sich so ein bisschen hingezogen. Mittlerweile ist das aber nicht mehr so stark. Ich habe zwar noch zwei Autos, aber die stehen meistens in der Garage, weil ich sie gar nicht brauche. Also ich fahre mit denen fast nicht rum.
Aber heute bist du auf Zürich mit dem Auto?
Ja, jetzt bin ich mit dem Auto gekommen, genau.
Dann, ich danke dir herzlich, dass du überhaupt vorbeikommen bist. Ich schaue nachher mal dahinter, was es ist, aber wir wollen ja nicht. Wenn du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern da aussen, und mit dieser Frage hast du wahrscheinlich so fast wie so ein bisschen gerechnet, noch der ein oder andere Tipp für deine Karriere, du als Career Booster könntest mit auf den Weg gehen. Was sind so die drei Tipps, die du findest, die sind, finde ich jetzt eigentlich, die wichtigsten?
Also, erstmal muss man relativieren. Es ist die Frage, in welcher Stufe oder in welcher Position oder in welchem Sektor und du dich aktuell befindest in deiner Karriere. Es ist also wichtig, ob du arbeitslos bist oder in einem Job selber bist. Wichtig, kann ich dir nur sagen, egal, jetzt mal generell, egal in welcher Situation du steckst, überleg dir ganz gut, was sind deine Erfolge und notiere die auch. Ich habe die in meinem Buch, das Thema habe ich in meinem Buch auch aufgenommen, Erfolgskommunikation, also seine Erfolge in Zahlen, in KPIs zu kommunizieren, ist so unglaublich stark. Aber das können und machen die wenigsten und das ist so schade. Ob auf dem Lebenslauf oder in der verbalen Kommunikation. Also sich bewusst werden, was hat man für Erfolge im Leben gehabt. Dann aber auch bewusst werden, was kann ich extrem gut, und zwar wirklich ehrlich sein. He? Wirklich ehrlich sein mit sich selber und entsprechend dem seine Passion zu finden. Und das Dritte, was ich auf den Weg geben kann, ist, wart nicht bis morgen. Es ist das Schlimmste, immer alles vor sich herzuschieben. Furchtbar. Du kommst nicht weiter und es deprimiert dich. Dementsprechend heute anfangen, kleine Schritte gehen, 1% Formel anwenden, jeden Tag 1% besser werden, dann wird das im Jahr extrem gut.
Und all diese Tipps, die stehen in deinem Buch Career Booster von Dani Ruf. Ich habe ja schon in diesem Podcast ein paar, wo es ist auch faszinierend. Jeder hat irgendwie noch ein Buch geschrieben, außer dich. Muss ich glaube auch noch machen. Irgendwann dann mal. Und die sind alle in dem Buch. Normalerweise verlosen wir die auf diesem Kanal, aber deine gibt es gar nicht zu verlosen. Die gibt es nur zu verschenken, weil die kosten ja nichts.
Das ist richtig. Ich habe mich damals entschieden, meine Bücher zu verschenken. Einfach aus dem Grund heraus, um den Leuten wirklich zu helfen, weil ich selber in dieser Situation war und fast ausgesteuert worden bin damals. Also ich bin noch 2 Wochen vor der Aussteuerung gestanden und habe null, aber null Cash gehabt, um nicht einmal mir irgendwie 10 Franken irgendetwas zu kaufen. Und habe mit meinem letzten Geld mein Business gegründet. Dahergehend ist es mir immer wichtig gewesen, die Leute aktiv zu unterstützen mit einem Buch. Klar ist es auch ein Brand von mir, logisch. Und es ist irgendwo durch auch ein Werbemittel, klar. Aber es hat 144 Seiten voll mit Tipps und Tricks zum Thema Selbstmarketing, Bewerbung, Personal Branding, LinkedIn, CV, Kommunikation, Interview, bla bla bla, alles Mögliche. Und eben so, Mindset-Themen ist ein Drittel.
Ja, weil dort fängt alles an, wie meinst du?
Absolut. Schau, der beste CV bringt dir einen Scheiß, wenn du dein Mindset nicht boostest.
Und wie boostet man das Mindset?
Eben, indem du jeden Tag 1% besser wirst. Zum Beispiel. In dem, was du machst, in dem, was du bist. Dich selber ehrlich und offen und endlich anfängst, dich zu reflektieren. Dann wird man besser.
Das ist sehr einfach und schnell auf den Punkt gebracht. Das Buch, ist das ein... Nein, ich wollte etwas anderes fragen. Und zwar, du hast gesagt, 2 Wochen vor ausgesteuert, 150 Franken sind es, glaube ich, ist richtig? Ja, genau. Da kann man jetzt doch sagen, du mit 150 Franken gründest doch keine Firma. Das ist, wie geht das mit 150 Franken?
Das ist richtig. Man muss es relativieren. Ich hatte 150 Franken gehabt, um ins Business zu investieren. Ich habe natürlich die Firma in dem Sinn irgendwie müssen gründen. Ich habe aber am Anfang einfach angefangen. Muss man ganz ehrlich sein. Ich habe nicht eine Firma gegründet, ich habe einfach angefangen. Und als es dann angefangen hat zu laufen, wo ich einen gewissen Umsatz erreicht habe, habe ich dann die Firma gegründet. Vorher ist es einfach so gelaufen, weil ich dachte, komm, bevor ich eine Firma gründe, die mich Geld kostet, probiere ich es einfach aus. Und dementsprechend 150 Franken, so um den Dreh. Behofft mich nicht auf 150, könnte auch 170 sein. Ich habe es nicht genau nachgerechnet. Aber mit dem Geld habe ich mir ein Template von Joomla gekauft und ein Hosting abonniert und so weiter, also meine Webseite sozusagen aufgeleistet und mir über 3 Monate hinweg programmieren, so halbwegs mit Joomla, was es also braucht, beigebracht, auch mit WordPress am Schluss und ja, meine erste Webseite aufgebaut.
Ja, und auch da haben wir in der Gründerstory definitiv einige Parallelen. Ja, abgesehen davon, dass meine Webseite erst 3/4 Jahre nach der eigentlichen Gründung oder nach den ersten Jobs unter dem Namen Corp Media gekommen ist und aktuell haben wir gar keine. ist auch geil.
Das ist natürlich toll. Ja, also ich kann dir nur empfehlen, eine zu machen, aber du, wenn es läuft, läuft es, ist doch gut. Nein, das ist auch noch lustig, oder? Ich habe vor ungefähr, wo Covid noch nicht da war, habe ich einen Auftritt als Speaker zum Thema Komfortzone verlassen. Und da hat mich eine angesprochen, Person, die hat eine Bäckerei gehabt. Und sie hat gesagt, Dani, ich brauche keine Webseite, ich habe keine Webseite. Und ich habe gesagt, warum nicht? Ja, weil es läuft ja auch so und LinkedIn brauche ich auch nicht und ein Personal Brand, ja, keinen Plan. Also das, was du erzählt hast, ist schön, aber brauche ich nicht. Und jetzt ist Covid gekommen und ja, kann man sich etwa vorstellen, wie gut das aufgestellt ist.
Ja, natürlich. Also es ist so. Also in der Woche fülle ich den Content ab und dann habe ich auch wieder eine. Also von daher, aber ich finde es noch spannend, wie ich jetzt doch die letzten 3-4 Monate ohne Webseiten rausgekommen bin. Ich habe es eigentlich auch recht entspannt gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also, weißt du, 3-4 Monate ist ja auch nicht unbedingt extrem lange Zeit. Also wenn ich jetzt meine Homepage 3-4 Monate offline nehme, muss ich dir ehrlich sagen, es würde genau gleich weiterlaufen, weil LinkedIn mein Lead-Generator ist natürlich und dort viel darüber kommt. Dementsprechend bestellt er fast niemand über die Homepage, sondern ich habe mit den meisten Kunden zuerst telefonischen oder per LinkedIn Kontakt und dahergehend, ich habe meine Homepage als Informationsquelle, aber nicht als Bestelltool in dem Sinn.
Dein wichtigster Tipp für LinkedIn, sich dort einen Namen zu machen. Du bist jetzt bei 16'600 ungrad irgendwie. Wie macht man das?
Also 16'100 verdruckte hinten dran Follower, ja.
Okay, 550 daneben, 450, sorry.
Wie macht man das? Ja, also du kannst dir vorstellen, es ist wieder genau das gleiche Thema. Es ist ein Mindset-Thema. Du musst dein Engagement reinstecken, und zwar die volle Leidenschaft. LinkedIn ist nicht ein Tool, wo du mal zum Probieren mal ein bisschen testest und denkst, ja, komm, wenn es dann klappt, klappt, und wenn nicht, dann nicht. Also entweder machst du es oder machst du es nicht. Und am Anfang habe ich 8 bis 10 Stunden pro Tag bei LinkedIn verbracht. Mit den Leuten geschrieben, einfach mal austauscht, mich getroffen, mich kommunikativ austauscht, einfach mal einen kleinen Post abgesetzt, einmal in der Woche, habe ich zuerst noch zittert beim ersten Post und so weiter. Und dann kommen immer mehr dazu, immer mehr, und dann kommt das Video und dann kommt das und dann kann man ein bisschen provokativer werden und Zielgruppen wieder ein bisschen einschränken und so weiter. Es gibt ja viele Methoden, um bei LinkedIn wachsen, aber grundsätzlich ist es auch das, überleg dir, was du möchtest erreichen mit LinkedIn. Setz einen Wert vorne an, also ich habe einen Wert mir angesetzt, und dementsprechend kommuniziert und das ziehe ich gnadenlos durch. Ob jetzt die oder der sagt, du Dani, der geht gar nicht, ja, dann ist es jetzt halt so.
Was verstehst du unter, ich habe mir einen Wert vorne angesetzt?
Ja, ich habe schon gedacht, dass du das wieder fragst. Nein. Also, einen Wert vorne gesetzt, was möchte ich gegen aussen darstellen? Welche Zielgruppe habe ich und wie fühlt die Zielgruppe? Und das habe ich mir mal so grob definiert. Das hat sich natürlich immer noch mal so ein bisschen korrigiert in diesen 3 Jahren, wo ich jetzt LinkedIn benutze. Am Anfang 400 Follower und das hat sich jetzt aufgebaut auf 16'000. ein paar Verdruckte hinten dran. Also wichtig ist einfach, dass du dir deinen Wert, den du selber für dich hast, oder? Treu bleibst. Und das ist so und so, weil sonst wirkst du nicht authentisch. Auch da, gestern, vorgestern, bei diesen Votings, jetzt, wo du auch miterlebt hast, so viele Nachrichten bekommen auf die Videos, die ich da gemacht habe, die gesagt haben, hey Dani, mega authentisch, wir kennen andere LinkedIn-User, die sind überhaupt nicht authentisch und weder sympathisch, whatever. Natürlich bin ich auch nicht für jeden sympathisch, das ist mir auch klar. Und
das sind wir auch eingestiegen.
Genau, das kannst du ja auch nicht sein und das ist auch nicht das Ziel, weil dann wärst du ja nur noch am Rudern. Ja, das geht also nicht. Dementsprechend ziehe deine Linie durch und behalte deine Positionierung, deine Wertvorstellung, ganz wichtig.
Das sage ich auch bei meinen Personal Branding Kursen. Ich mache es ja nicht für Dinge, sondern ich mache es also nicht für Stellensuchende, sondern halt in meinen Personal Branding Kursen geht es halt wirklich einfach um ja, sich medial darzustellen und sein Storytelling wirklich können erzählen mit dem Elevator Pitch und so weiter und so fort. Und das, was du sagst, das ist bis zu einem gewissen Grad auch ein bisschen No-Brainer, dass du halt die Werte ganz nah bei dir musst haben, weil sonst geht dir einfach irgendwann einmal der Schnauf aus. Und wir verändern es sich ja auch. Und darum muss es ja auch ein möglichst authentisches, ein authentisches Storytelling, Personal Brand sein, wenn du so möchtest. Das ist sicher auch für die Stellensuchenden ist das essentiell, oder? Das ist, hey, bis dich. Find raus, wer du bist, was du kannst und was du möchtest. Und dann kannst du es auch durchziehen über ein paar Jahre.
Schau, Timo, ich gebe dir absolut recht. Es ist natürlich so, dass viele Menschen Angst haben vor Ablehnung, oder? Das ist ganz normal. Das ist eine der grössten Ängste der Menschheit, abgelehnt zu werden. Und die Angst ist irgendwo durch auch berechtigt. Man wird abgelehnt, wenn man seine Linie klar durchzieht. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe am Anfang mich extrem schwer tun mit Ablehnung. Und habe jeden Kommentar, jede Reklamation, jeden Hass, jeden Hater und so weiter extrem persönlich genommen. Und mir tagelang den Kopf zerbrochen. Was für ein dummer Sieg, was für ein... und so weiter. Und das ist heute überhaupt nicht mehr so, dass darüber lache ich. Also ganz ehrlich, das ist ein Witz, weil wie gesagt, Botschaft sagt mehr als über den Sender aus als über den Empfänger. Und dementsprechend auch aus der Coaching-Aspektion, die ich ja habe, sieht man gewisse Verhalten von Menschen, wo andere fertig machen müssen, um sich selber besser darzustellen oder es einfach verdammt nochmal in die Reihe kriegen, selber etwas zu machen, aber andere dafür, wenn sie etwas machen, fertig machen. Und da bin ich einfach ein, da diskutiere ich gar nicht mehr. Weißt, wenn ich so Mails muss schreiben mit jemandem, dann diskutiere ich einfach irgendwann nicht mehr und sage, du, fertig, blockiert. Ich will das nicht mehr sehen. Ich habe keine Zeit für so Bullshit. Darum, ich will mit positiven Menschen arbeiten und alle anderen können gestohlen bleiben. Ganz einfach, Punkt.
Und genau das ist dann eben eigentlich der Erfolg. Das ist dann genau der Erfolg, wenn man sich auslesen kann, mit wem man möchte und mit wem eben nicht. Wenn man nicht einfach jeden einfach muss annehmen und sich jeden Kommentar beispielsweise eben auch also so wichtig erachtet, weil es hat ja auch noch ein bisschen genug andere. Da kann man natürlich aus einer gewissen Perspektive sagen, ja, das kannst du bei 105 Kommentaren, wenn zwei davon verkackt sind, das kannst du jetzt noch easy nehmen, oder?
Also das ist natürlich wiederum ein Thema, wenn du 100 Kommentare hast oder 100 Likes oder 500 Likes, whatever, und eine Message bekommt und die ist so gemein oder hinterher erfährst, dass jemand gemein über dich redet oder nicht fair ist, dann macht das im ersten Moment 100 Likes weg. Ja, die sind wie kaputt. Im zweiten Aspekt ist aber vielleicht so einen Tag später, hey, ganz ehrlich, was soll das? Das ist doch ein Witz. Du bist einfach nicht ganz putzt. Ganz ehrlich, warum machst du sowas? Ich frage mich immer, was bringt das der Person, wenn die sowas macht? Was bringt das? Nichts. Weder Reputation, noch ein Trust-Level, noch das eigene... Du verbrätlichst ja dein eigenes Mindset. Und dementsprechend ist es nicht nur Kommunikation anonym im Internet, sondern es ist auch die Art und Weise, wie du dein Leben anschaust, oder? Bist eher der sagt, wow, fuck, heute ist es mega heiß, ey. Wow, ich schwitze, schau mal, wie mühsam. Oder sagst du, mega genial, ich hocke jetzt an die Sonne und brate mir 15 Minuten die Haut weg. Das ist eine Einstellungssache, oder? Mit dem Regen genauso. Oh, jetzt regnet es wieder. Ich finde es mega cool, weil dann hat meine Pflanze auf der Terrasse wieder Wasser, muss ich nicht gießen. Das finde ich mega gut.
Genau, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und die wichtigste Story, die du auch irgendjemandem kannst erzählen, ist die Story, die du dir selber erzählst.
Punkt.
Punkt. Das ist genau das. Hey, ich glaube, wir könnten noch lang weiter schwätzen, aber ich glaube, wir sind auch schon wahnsinnig lang dran. Ich weiss gar nicht, wie viel das ist. Ich kann mal schnell schauen, ist gut. Mach mal was, ja.
Ich sehe es gar nicht.
Du musst eine andere Kamera kaufen. Ich sehe zwar, das ist topmodern eingerichtet.
Nein, der Timecode ist nicht. Der Timecode ist nicht Zeit. Ich habe das Gefühl, wir sind Stunde ein Viertel sind wir, glaube ich, dran. Nein, das ziehen wir einfach durch. Das kommt genau so, kommt das drauf.
Sehr gut. Hey,
absolut. Ich glaube, das ist eines von diesen Learnings. Und es hat in diesem Gespräch wirklich wahnsinnig viele Learnings drin gehabt, finde ich. Ich wäre auch wahnsinnig gespannt, was ihr findet, liebe Zuhörerinnen oder Zuschauer auf meinem YouTube-Kanal Storytelling Timo. Welches sind die Learnings gewesen, die ihr bis dato am wichtigsten gefunden habt aus dem Gespräch? Für mich einfach ist es Rückschläge gibt. Ein Drittel von allem, nicht nur dein Buch, ist einfach der Mindset, mindestens. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie wir diesen Leuten eröffnen, dass sie an dein Buch kommen?
Ja, du, ich meine, das Buch ist frei zugänglich. Das kann man bestellen auf careerbooster.ch.
Den Link gibt es unten in der Description. Oder, wenn du den Podcast hast, auch dort kannst du den natürlich nachlesen und Dani entweder schreiben oder das Buch bestellen.
Genau, das kann man bestellen. Das Buch ist an sich gratis. Ich zahle aber den Versand nicht und Produktion und so weiter, das müsste man schon übernehmen. Ich glaube, das ist absolut legitim. Das sind 7.50 Franken, aber für den Content ist es ein Witz.
Zudem bitte ich einmal die Referenten oder beziehungsweise meine Studiogäste, die da dabei sind oder Podcast-Gäste, dass sie doch auch noch ein bisschen Insight geben, mit was sie sich aktuell gerade auseinandersetzen, was ich von dir beispielsweise schön fände, wenn du so drei Links mit uns würdest teilen, beispielsweise eben, wie du so eine Stunde machst, was du beispielsweise liest, ein Buchtipp, vielleicht ein Podcast-Tipp und vielleicht noch einen YouTube-Tipp, wo du etwas Gutes gelernt hast, so dass man auch unten in der Description noch ein bisschen etwas lernen kann, was du findest, das hat einen Mehrwert. Das musst du dir nicht jetzt überlegen, das kannst du dir im Nachgang, während wir das Video und das Audio machen. Das gibt es. Das ist auch in Ordnung, aber ich glaube, das ist noch ein schöner Mehrwert für unsere Zuhörerinnen und auch für unsere Zuschauer, wenn du uns noch einige Tipps möchtest auf den Weg geben. Bevor ich mich für uns verabschiede, möchte ich dir gerne noch schnell das letzte Wort geben.
Also das letzte Wort. Ich habe noch gerne das letzte Wort, finde das noch lässig, aber nicht immer. Timo, ich danke dir vielmals und ich kann jedem da draussen ans Herz legen, sich selber, gegenüber sich selber ehrlich zu sein. Ich weiss, es ist hart. Machen, anstatt warten und jeden Tag ein Stückchen besser werden. Und, was wir noch nicht besprochen haben, ist, alles Negative, egal welcher Art, abstellen. Punkt.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich, dass du bis dahin sogar zugelassen oder zugeschaut hast. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonnieren doch bitte. Mach mir ein Foto, ein Screenshot von dieser Episode. Teile es auf deinen Kanal, entweder LinkedIn oder in den Stories. Du doch bitte den Dani und mich auch taggen. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, weil so kannst du jemandem diese Episode schenken. Und ich bin ganz sicher, dass es einige Leute gibt, die ebenfalls davon profitieren können, von dem Gespräch, von dem Inhalt und natürlich auch von der Weisheit, die der Dani heute da mit uns geteilt hat. In dem Sinn, teil du den Podcast oder das Video. Ich bedanke mich sehr herzlich und freue mich auch schon, wenn du beim nächsten Mal wieder zuschaust oder zuhörst. Bis dann. Bye bye.
Tschüss zusammen.